Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Ja, mein Gast wird es gleich auch nochmal sagen und der Gedanke ist nicht neu, aber er ist schön. Essen bringt die Menschen auf ähnliche Weise zusammen, wie Musik es tut. Klar, beides geht auch einzeln, beides geht allein für sich und ist auch schön. Aber das gemeinsame Essen löst nochmal andere Gefühle und Erinnerungen aus und eine gemeinsam durchtanzte Nacht oder ein gemeinsam besuchtes Konzert tut dies auch. David Garrett weiß das alles natürlich und zwar schon sein ganzes Leben lang. 1980 kam der international erfolgreiche Geiger in Aachen zur Welt. Seine erste Violine besaß er mit 4, seinen ersten Wettbewerb gewann er mit 5 Jahren. Bei jemandem, der sich schon als Kind so häufig über Leistung definiert, der sicherlich zwischendurch auch gerne jahrzehntelang in diesen festen Strukturen lebt. Unterricht, Konzerte, Üben, Wettbewerbe, Unterricht, Touren, Produktionen, Üben, Üben, Üben. Welchen Stellenwert nimmt da das Essen ein, der Genuss, vielleicht auch das Kochen? Ich war gespannt. Und so sprechen wir über Suppen und Miracoli, English Breakfast und Ketchup, die Küche als Herzkammer und Ingwer, der für sein Empfinden allerdings eher wie Meister Propper schmeckt. Viel Vergnügen jetzt mit David Garrett. Herzlich willkommen, lieber David.
Ich freue mich, hier zu sein, Bettina.
Ich habe viel über dich und deine Arbeit gelesen. Wir haben auch schon Gespräche, Interviews miteinander gehabt. Aber was das Thema Essen angeht, ist das hier mal wieder ein Blindflug für mich. Ich habe 3 Sachen herausgefunden und herausgelesen. Und eine dieser Sachen ist, du hast mal dir ein Zungenpiercing machen lassen. Richtig?
Das war eine dunkle Phase meines Lebens.
Was hat das mit Essen zu tun, werden sie vielleicht fragen. Willst du es beantworten?
Ich habe in der darauffolgenden Woche gut abgenommen.
Warum?
Weil meine Zunge dermaßen angeschwollen war, dass ich nur Süppchen irgendwie schlürfen konnte.
Also um das nochmal ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Es geht um diese kleinen Punkte, die sich manche Menschen durch die Zunge schießen lassen. So, und dann hast du also deine eigene Zunge.
Also ich muss sagen, das war im College. Ich wusste nicht, wo meine Einheit ist und irgendwie man Selbstfindung und keine Ahnung, irgendwie alles mal ausprobieren. Und das war irgendwie eine Sache, wo ich gedacht habe, ach ja, why not?
Und da konnte man dann nicht mehr so richtig gut essen damit.
Ja, vor allem hast du dann da drauf gebissen die ganze Zeit. Vor allem kann man halt nichts Festes essen, weil du die ganze Zeit dann irgendwie teilweise auf das Metall kaust. Und das war auch irgendwie nur 2 Wochen bei mir so eine Phase. Dann ging das Teil wieder
aber
raus.
Aber dann wirst du auch nicht gut gesprochen haben wahrscheinlich, weil mit einer geschwollenen Zunge kann man sich auch nicht gut artikulieren.
Man konnte gar nichts ordentlich machen.
Okay, das finde ich interessant. Was ja wirklich gemein ist, ich meine, wenn man seinen eigenen Körper ein bisschen kennt, erscheint einem vieles als sinnvoll. Aber was wirklich gemein ist, ist, wenn man sich von innen auf die Lippe beißt. Ne? Das kennst du auch. Wenn man,
ja, kenne ich, ja.
Dann schwillt es an, sodass man sich immer wieder auf die
dieselbe
Lippe
Stelle beißt,
sodass es eigentlich nie aufhören kann.
Es sei denn, man versucht seinen Körper so zu bewegen, auch im Mund, dass man halt, wenn es vorne am Gaumen, also an der Unterlippe ist, dass man wirklich bewusst den ganzen Tag den Körper so verändert, dass man nicht drauf beißt. Also ich bin da sehr, sehr bewusst mit meinem Körper.
Offenbar, wenn dir sowas gelingen würde, das klingt sehr, sehr bewusst.
Gelingt mir.
Du musst natürlich auch als professioneller Musiker mit der Geige, dass der ganze Körper da mitgeht, weiß man allein schon durch, ich glaube, waren es 2 Bandscheibenvorfälle?
Nur einer. Zwei finde ich, Gott sei Dank, noch nicht. War einer. Aber du hast natürlich absolut recht, ein großes Gefühl für den Körper ist da sehr wichtig. Wenn ich zum Beispiel mir den Nagel oder das Nagelbett aufreiße durch Pizzicati auf der Bühne, dann ist
es... Was ist Pizzicati?
Pizzicato ist, wenn du die... Jeder weiß ja, wie so eine Gitarrenhand, eine rechte Gitarrenhand auf der Seite zupft bei klassischer Gitarre. Und beim Geigenspielen kann man mit der rechten Hand als auch mit der linken Hand die Seite wegreißen. Dann passiert es manchmal beim Üben, dass man zwischen Fleisch und Fingernagel sozusagen die Seite anreißt und dann reißt der Nagel ab. Und dann blutet das und dann kannst du den Finger nicht auf die Seite aufsetzen, weil das wahnsinnig wehtut. Also was macht man? Man übt dann mit der anderen Stelle des Fingers weiter, wo der Nagel nicht so abgerissen ist. Das kann man auch, sonst tut es die ganze Zeit weh. Dasselbe mit dem Mund, wenn du irgendwo drauf beißt. Also ein bisschen abregulieren, bis das abgeheilt ist.
Ich hatte das Gefühl jetzt hier in unserem Vorgespräch, dass du dich darüber freust, über Essen zu sprechen. Oder täuscht mich dieser Eindruck?
Ich mag Essen. Ich finde, Essen ist eine Kultur. Es ist was Wunderschönes. Es bringt Menschen zusammen, wie Musik. Es ist ein sozialer Akt, wo auch mal die Telefone nicht da sind, im optimalen Fall. Und ich finde, Essen und Trinken hat eine große Tradition und ist auch was ganz Wichtiges, um das Zusammenleben auch zu genießen.
Ich finde auch, dass es viele Gleichnisse gibt zwischen Musik und Essen. Mhm. Nicht nur, was die Sinnlichkeit angeht, aber sicherlich auch. Auch, dass man zum Beispiel an Sachen manchmal erst herangeführt werden muss. Hast du das so, wie so Gerichte, die man vielleicht als Kind oder als Jugendlicher nicht gemocht hat, so wie auch mit Musik? Man sich dann plötzlich, wird man damit konfrontiert, in einem Kinofilm beispielsweise, und geht total geflasht raus und denkt, was war das
denn? Also zum Beispiel gutes, sehr, sehr gutes Beispiel, USA, Popcorn geholt, das allererste Mal im Kino, und ich kannte halt nur süßes Popcorn, und dann greife ich in die Tüte rein, ist plötzlich salzig. Ich denke, Mensch, das Kinder, da haben die sich aber wirklich vertan, bin dann rausgegangen, dann gesagt, sweet popcorn, we don't have sweet popcorn, it's salty. Also, klar, gibt Momente, wo man denkt, okay, andere Kultur, anderer Geschmack, aber ich finde das großartig, und ich bin Gott sei Dank durch die Musik und durch das Miteinander in einem sehr, sehr frühen Alter mit ganz, ganz vielen jungen Menschen, die aus verschiedenen Kulturkreisen gekommen sind, bin ich halt einfach, oder Juilliard School, Menschenskinder, wir reden über Diversity, ich sag, fahrt mal zur Juilliard School, das ist der schönste Ort überhaupt.
Weil was ist das, wo ist das?
New York, das ist eine Kunstakademie, eine Musikakademie, die aber auch gleichzeitig Tanz unterrichtet, als auch Schauspiel.
Sehr bekannte Leute sind da gewesen.
Viele bekannte Leute, ja. Und das ist natürlich ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Charaktere, von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und etc. pp. Und ich glaube, als Künstler ist das für dich die ganz, ganz normale Welt. Deswegen ist es manchmal für mich so natürlich, was momentan auch durch die Gesellschaft geht und wo drüber diskutiert wird. Und das ist für mich eine ganz normale, natürliche Welt. Insofern, ich habe meine Mutter auch ab und zu mal auf diese Themen angesprochen. Das ist völlig normal. Also, dass Menschen unterschiedlich sind, anders lieben etc. pp. Also für mich war das immer das Normalste der Welt.
Zur Juilliard School.
Sind wir schon wieder aufs dünne Eis?
Nein, wir sind überhaupt nicht. Hauptsache Eis.
Toast
Hauptsache
dabei. Wo ist die Ananas, wenn man sie mal braucht?
Hast du denn mal Toast dabei gegessen?
Ja klar, ist aber nicht mein Favorite. Nein. Also ich bin da eher so einfacher Käsetoast. Käse, schön geschmolzen. Das reicht mir. Ich bin also halt Studentenkost. Ne? Also ich bin da jetzt nicht so filigran, was meine Kochkünste angeht, aber einen Toaster kann ich bedienen. Und
wo schmilzt du dein? Also hast du so einen Sandwich-Maker beispielsweise? Oder
machst da wird der Herd einfach ein bisschen angeschaltet, getoastet, das Toast rein und dann irgendwie Käsescheibe drauf, ein paar Minuten drin.
In der Pfanne oder im
bis
Ofen?
Es so ein bisschen leicht brutzelt. Im Ofen, ja.
Okay, alles klar.
Als ich einen Ofen gehabt habe, habe ich es so gemacht.
Oh, du hast keinen Ofen mehr.
Na, ich hatte am Anfang keinen Ofen. Ich hatte nicht mal eine Mikrowelle. Insofern habe ich die Ravioli so aus der Dose gegessen.
Oh Gott. Geh mir ganz an den Anfang deines Lebens zurück. Warum lachst du?
Nein, weil mein Leben mit so einer großen Vielfalt und mit so vielen Erlebnissen so unwirklich mir selber vorkommt. Deswegen muss ich manchmal schmunzeln.
Was
weil
so schön
ich alle
ist.
Lebenslagen, alle Lebenssituationen, alle Momente, die man so eigentlich aus Film und Satire kennt, alles erlebt habe. Und ich da einfach wunderbare Erinnerungen auch mit solchen Themen direkt wieder verbinde. Deswegen freue ich mich ein bisschen darüber.
Schön. Also wir nehmen für dieses Gespräch alles, was mit Essen und Satire zu tun hat. Jede Situation, die schiefgegangen ist,
willst du nicht alles hören? Ich muss mich selber zensieren.
Also dein Leben begann 1980 in Aachen.
So sagt man.
Deine Mutter ist eine prima Ballerina gewesen, gewesen dahingehend, sie lebt noch, aber sie tanzt, glaube ich, nicht mehr als prima Ballerina, eine amerikanische.
Ja.
Dein Vater Jurist und Geigenauktionator. war auch zwischendurch Geigenlehrer. Du hast zwei Geschwister, eine 7 Jahre jüngere Schwester, die auch sehr musikalisch ist, die Sängerin ist. Und du hast einen 2 Jahre älteren Bruder.
Jurist, ja.
So, damit ist die Familie
kurz und knapp erklärt.
Bongards, wie er nämlich heißt,
genau.
Komplett. Garrett ist der Geburtsname deiner Mutter, deswegen hast du den angenommen als Künstlername sozusagen.
Haben meine Eltern irgendwann mal entschieden. Da wurde ich auch nicht gefragt. War aber jetzt auch keine schlechte Entscheidung, also no regret. Also irgendwann mal hatten meine Eltern oder mein Papa mehr den Gedanken, der ist so talentiert, der wird eine Weltkarriere machen. Da war ich 7. Und dann ist er auf die Idee gekommen, dass Bongards mit RTZ am Ende vielleicht nicht ganz so einfach international auszusprechen ist wie Garrett. Verstehe ich auch, warum er das mit 7 Jahren macht, kann man drüber diskutieren. Und ja, dann war es halt einfach so, ne?
Stimmt, jetzt wo du sagst, dass wir nicht drüber diskutieren, wird mir erst klar, dass das natürlich auch für deine, du bist ja damals noch regulär zur Schule gegangen, auch wenn deine Mutter irgendwann durchgesetzt hat, dass du nur von Montag bis Donnerstag gehen musst, weil du auch, ihr seid nach Hilversum
apropos
gefahren.
Apropos Mobbing, ne? Plötzlich hast du einen anderen
Namen.
Naja,
klar, das meine ich.
Dann sind die Kinder aber auch nicht irgendwie nett zu dir, ne? Und wenn du noch Geige spielst, puh, da habe ich mein Fett abbekommen. Also du bist natürlich dann wirklich absolute Zielscheibe, was schade war. Aber war eine andere Zeit. Ich glaube heutzutage, da wären die Lehrer auch ein bisschen aktiver, was das angeht, wenn man da halt irgendwie als Arschgeige tituliert wird.
Ja, hoffentlich. Also viele Lehrer sind da auch überfordert, ne? Und Lehrerinnen. Ja. Und deine Schwester musste auch mal die Schule wechseln wegen Mobbing. Also das ist auch offenbar ein hartes Pflaster.
Na, ich glaube, da gibt's härtere. Das habe ich damals gar nicht so mitbekommen, weil ich in der Zeit schon sehr viel gereist habe, aber weiß, dass das stimmt, dass sie da unter einer Person sehr gelitten hat, so weit, dass sie auch die Schule gewechselt hat.
Ja. Hattet ihr eine Hausangestellte oder hat deine Mutter gekocht?
Ich liebe meine Mutter, ich liebe meinen Vater, aber kochen von den beiden kann keiner. Miracoli, sagt ihr das noch was?
Ja, natürlich.
Das war so der Höhepunkt der kulinarischen Kost in Aachen bei uns zu Hause. Und mein Bruder konnte gut Chili con Carne machen. Aber sonst war das eher sehr dürftig. Es war liebevoll, das muss man sagen. Auch liebevoll gekocht.
Also liebevoll eine Dose aufgemacht oder was?
Nein,
was meinst du damit?
Liebevoll Kartoffeln gemacht, die dann so halb, also sie sehr hart waren. Also sag mal, es sind so Dinge.
Die Geste zählt. Danke, dass du sie geschält hast.
Ich so bin nicht vom Fleisch gefallen.
Ja.
Aber es war nicht irgendwie so, dass man, jetzt muss man auch fairerweise sagen, meine Mutter hat da viel zu tun gehabt. 3 Kinder, mein Papa natürlich derjenige, der berufstätig sozusagen das Geld nach Hause gebracht hat. Meine Mutter, die natürlich auch wahnsinnig viel in seinem Beruf mitgeholfen hat, aber auch 3 Kinder, Schule etc. pp. Dann ich noch so als Sonderfall mit Privatunterricht. Also da muss man auch mal sagen, ey, ich hatte zu essen, ich hatte genug zu essen. Ob es mal ein bisschen mehr bei der Kartoffel geknackt hat, ist es auch nicht so schlimm.
Es geht auch gar nicht
hat
darum.
Hat mich nicht traumatisiert.
Ich will mir vorstellen, wie das war. Deine Schwester kam ja erst sehr viel später, 7 Jahre.
Meine Schwester
ist
übrigens eine sehr gute Köchin. Also die kann zaubern in der Küche.
Na schau. Aber sie kam ein bisschen zu spät, um die Familie dahingehend.
Sagen, davon habe ich nicht viel mitbekommen.
Genau, also nochmal, sie ist 7 Jahre jünger als du. Aber in diesen ersten 7 Jahren deines Lebens, von denen ja 4 bis 5 auf jeden Fall verhältnismäßig normal abliefen, was man sagen würde, so schätze ich es ein, weil du erst mit 4 auf die Geige gekommen bist. Du hast dann tatsächlich mit 5 schon deinen ersten Wettbewerb gewonnen. Da wird es dann wahrscheinlich angezogen haben. Da wird die Normalität ein bisschen weggekippt sein. Das weiß ich aber nicht. Mehr Disziplin, mehr Struktur, mehr Unterricht. Aber bis dahin, ich weiß nicht, wie aktiv deine Erinnerung in diesen früheren Jahren ist. Habt ihr in der Küche gesessen zum Essen oder hattet ihr so ein Esszimmer? Weißt du das noch?
Esszimmer. Wir hatten da schon sehr, sehr traditionelle Gepflogenheiten im Haus.
Was heißt das?
Also bei uns wurde nicht in der Küche im Stehen gegessen, selbst Frühstück war auf dem Tisch, man hat sich zusammengesetzt, alle haben sich zusammengesetzt, es war kein Fernseher an, man hat Themen besprochen, die in der Zeitung standen, man hat miteinander geredet über Themen und das meinte ich mit traditionell. Weil ich bin ja sehr, sehr früh auch in eine Gesellschaft reingeraten, die auch hohe Ansprüche hat.
Absolut.
Auch auf sehr junge Menschen, die halt etwas gemacht haben, was eigentlich ein Beruf oder eine Berufung von einem Erwachsenen ist. Und dementsprechend musste ich mich auch außerhalb des Geigenspiels mich auch verhalten können in Gesellschaft, so wie diese Gesellschaft das auch sehen wollte. Deswegen haben meine Eltern, nicht nur bei mir, auch bei meinen Geschwistern, schon da sehr viel Wert drauf gelegt.
Ist dir das klar geworden automatisch, dass du da zu Banketts, zu irgendwelchen, du hast wirklich mit den berühmtesten Musikerinnen und Musikern der Welt gearbeitet, du hast Konzerte gegeben, du warst an Plätzen, die selbst einflussreichen Erwachsenen oft verborgen bleiben, wo sie keine Einladungen kriegen, keine Plätze, wie auch immer. Ist dir das selbst bewusst geworden oder ist das schon?
Nein, als Kind lebst du in einem Bereich, der dir immer als normal vorkommt. Du kannst das verrückteste Leben haben. Es ist Normalität, wenn du nichts anderes kennst. Du musst im Leben einen Vergleich haben, um plötzlich zu realisieren, etwas stimmt nicht.
Du hattest ja einen Bruder. Dein Bruder hat ein anderes Leben gelebt, oder?
Ja, aber er hat auch Geige angefangen, dann hat er Klavier gelernt. Also so die Struktur war etwas anders. Mein Bruder hat dann auch irgendwann mal mit 8 Jahren mit dem Geigespielen aufgehört. Trotzdem war es sehr nah dran an meiner Struktur. Ja, er ist morgens, anstatt ich zum Privatlehrer, ist er zur Schule gegangen. Ja, er hatte Schulfreunde. Trotzdem, er ist auch nicht gereist mit uns oder mit mir meistens, wenn ich zu Lehrern gefahren bin, aber der war schon sehr nah dran an allem. Insofern habe ich ein sehr gutes Verhältnis mit ihm, weil die Höhen und Tiefen, die wir da auch erlebt haben, es gibt keine Person, die wahrscheinlich ähnlich empfunden hat und darüber das verbindet.
Es ist dann deine Mutter gewesen, die das Essen für euch zubereitet hat. Also ihr seid aus der Schule gekommen, dein Bruder und du. Ja. Und würdest du sagen, dass dann da immer irgend so eine Bihuhnsuppe oder irgend sowas, was aufgetaut wurde? Oder also die Frauen hatten immer und viele haben es heute noch, diese Aufgabe, die Familie mit Essen zu versorgen. Ja, aber sowas, ne? Das ist dann, und wenn man dann als Mutter oder als Frau überhaupt keinen Bock drauf hat, macht man das Beste draus.
Natürlich.
Und ihr habt dann eben genau solche Sachen bekommen. Und abends habt ihr...
Es gab auch mal, muss man fairerweise sagen, es gab auch mal irgendwie so ein Stück Fleisch oder Spaghetti oder es gab mal einen Salat mit viel Blatt und 2 Tomaten.
Mit viel Blatt.
Und 2, 3
so
Tomaten.
Eine Zeitung.
Ja, du weißt, was ich meine, ne? Irgendwie so viel zum Rumstochern. Und naja, also wir kannten diese Essenskultur mit der Vielfalt, die wir heute als selbstverständlich nehmen. Das war eine andere Welt. Absolute andere Welt. Also wenn es mal Frikadellen gab mit irgendwie ein paar mit Kartoffelbrei, das war schon irgendwie was Besonderes. Und wenn es zu Weihnachten, das war immer das große Highlight, eine Weihnachtsgans gab mit ganz traditionell mit Rotkohl und Semmelklöße.
Wer hat die dann gemacht?
Hat meine Mutter gemacht, über viele, viele Stunden.
Mhm.
Ja.
Dann habt ihr euch gefreut.
Das war der Höhepunkt, da hat sich jeder drüber gefreut. Also,
und abends gab es das klassische Abendbrot?
Unterschiedlich. Ich muss sagen, dass ich natürlich nach der Schule mit meinem Papa schon angefangen habe zu arbeiten und ich tagsüber viele Stunden mit ihm gearbeitet habe. Ich weiß gar nicht, wie der das ausgehalten hat.
8 Stunden, also du hast mal irgendwann, hast es mal aufgezählt, in etwa 8 Stunden täglich.
Es war viel. Hm. An Tagen, es gab auch Tage, wo wir sicherlich durch das Abendessen gearbeitet haben, weil etwas meinem Papa nicht gefallen hat und dann haben wir halt so lange gearbeitet, bis das bei mir funktioniert und dann gegen Mitternacht habe ich dann, als alle geschlafen haben und mein Papa nach oben gegangen ist, habe ich dann so einen Teller genommen und die Reste sozusagen kalt gegessen.
Es gab Ader.
Ach, meine Großmutter, ja, ukrainischer Herkunft.
Ach, wirklich?
Ja, Kiew geboren.
Und sag, ist Ada eine dieser Omas gewesen, die Kuchen gebacken haben?
Ja.
Und bei der ist immer, wenn man irgendwie, hat sie in der Ukraine gelebt oder hat sie auch in Aachen gelebt?
Sie hat damals natürlich schon in Aachen gelebt. Sie sind damals von Stalin geflohen. Ihre ganze Familie ist auch enteignet worden in der Zeit. Und sind nach Österreich gefahren, ausgewandert und dann später nach Deutschland. Als ich aufgewachsen bin, war sie in Aachen. An der Hauptstraße und ich kenne die Nummer immer noch, solche Sachen erinnert man sich ein Leben lang. Und sie war jemand, der sehr kulinarisch war, also auch gut kochen konnte, Kuchen gebacken hat und eine Suppe, Die habe ich mir immer zu meinem Geburtstag gewünscht, und zwar einen russischen Borscht. Und ich esse bis heute leidenschaftlich gerne Borscht, weil sie eine stolze, selbstbewusste, emanzipierte, intelligente, aber auch sehr bescheidene Person war. Und das hat mich sehr geprägt in vielen positiven Charakterzügen.
Sie muss ja dann wahrscheinlich die Mutter deines Vaters gewesen sein. Und hast du manchmal ein Wochenende bei ihr verbracht oder so?
Nein,
Wochenende nicht. Musstest du ja auch vor allen Dingen. Naja, ich stelle jetzt so Fragen, als hättest du ein normales Leben als Kind und Jugendlicher geführt, und muss mich immer wieder daran erinnern, dass das nicht so normal war. An den Wochenenden, du hattest diese frühbegabten Förderungen in Hilversum, glaube ich, und ihr seid da an den Wochenenden.
Da war ich 5, 6 Jahre, ja. 7 Jahre alt, da sind wir oft nach Hilversum halt rüber. Dann, ich erzähl mal ganz schnell den Werdegang, dann wissen wir alles, um was es geht. Dann mit 8 Jahren habe ich angefangen, in Lübeck an der Musikschule mit Sacha Bronn zu arbeiten. Das habe ich bis zu meinem 12. Lebensjahr gemacht, 11. Lebensjahr. Und dann habe ich mit Ida Händel gearbeitet in Miami und mit Isaac Stern und den ganzen Großen halt international nach New York geflogen in dem Alter. Und dann, da war eigentlich schon mit 12, 13 Jahren der Vertrag mit Deutsche Grammophon, und dann habe ich eigentlich gelebt wie ein Erwachsener. Also auch mit dem Pensum, was ein Erwachsener an Arbeit ableistet, und auch natürlich irgendwie mit der Verantwortung und dem Druck. Das ging eine Zeit lang ganz unbeschwert, weil ich eine Naivität noch von der Jugend mitgenommen habe. Und was Bühne angeht, war das für mich immer so, okay, ich spiele halt das, was ich gelernt habe. Irgendwann mal ist das auch gewechselt in dem Sinne, dass du plötzlich, und das ist halt der schwierigste Zeitpunkt als Künstler, dass du plötzlich dich hinterfragst, dass du plötzlich merkst, oh, das ist ja ein Geschäft dahinter. Da gibt's eine Plattenfirma, da gibt's ein Management, da gibt's einen Promoter, die verdienen alle Geld. Dann fangen die an, irgendwie zu sagen, wenn ein Konzert mal ein bisschen wackelig war, oh, das geht aber nächstes Mal besser, jetzt spielst du aber. Ey, dann fängst du an, selber Selbstzweifel zu entwickeln, um es kurz zu fassen. Denn irgendwann mal mit 18 oder 19 habe ich gesagt, Menschenskinder, ich muss woanders hin. Ich brauche irgendwie eine eigene Identität. Ich mache viel aus Instinkt. Ich habe Musikwissenschaft in dem Sinne nicht gelernt. Ich brauche ein fundiertes Wissen, weil der einzige Weg aus der Situation selbst Unsicherheit zu haben, ist durch Wissen. Unsicherheit kann man nur durch Wissen und das bewusste Wissen wieder aufwiegen. Und dieser wunderbare Instinkt, den ich als junger Mensch, was man auch Talent nennt, hatte, der wird irgendwann mal immer verkehrter, weil Instinkt auch mal ein falscher Instinkt sein kann. Und dann muss der Kopf sagen, das ist falsch. Und deswegen New York, deswegen Juilliard School, deswegen eine ganz einfache, aber ganz wichtige Ausbildung in Komposition, in Harmony and Counterpoint, in Ear Training, Conducting Lessons, Chamber Music.
Aber eben auch ein Ausbruch aus dem, dass alle anderen immer dein Leben bestimmt haben.
Richtig.
Dann gehen wir doch mal an den Punkt, an dem du also sagst, ich glaube, du hast dein Abitur noch in Aachen gemacht, du bist nach London gegangen.
So mit Hängen und Würgen, ja.
Ja. Ah. London war wie lange?
London war ein Semester. Und London war auch ein Kompromiss, den ich damals mit meinen Eltern getroffen habe. Ich wollte von Anfang an New York. Ich hatte immer im Gefühl, dass das die Stadt ist,
die für mich richtig ist.
Ja. Und das wussten meine Eltern auch, wollten wahrscheinlich nicht oder hatten das Gefühl, dass diese Distanz, die ja nun wirklich auch da ist, dass die schwierig sein wird für beide Parteien. Ich glaube, dass im Endeffekt diese Distanz mir aber gut getan hat. Denn in London ist mir aufgefallen, wenn ich irgendein Problem hatte, dann war die Reise nach Hause viel zu einfach. Manchmal muss man sich selber aussetzen, um zu kämpfen. Ich wollte mich selber einer Situation aussetzen, wo der Weg nach Hause so weit ist, dass ich 10-mal nachdenke, bevor ich diesen Flug nehme.
Und schon wächst ein Muskel in dir,
richtig,
der dich stärker macht, ja, auf jeden Fall. Wenn wir London ansprechen, gibt es da irgendetwas, das kulinarisch aufblinkt?
English Breakfast. Oh mein Gott, das ist wirklich, ey. Ich sag, English Breakfast ist super, wenn man mal ein bisschen zu viel ins Glas geguckt hat am Abend vorher. Insofern passt das eigentlich zu den Engländern, weil die ja sehr, sehr gerne auch das Pub besuchen und da mal auch gerne einen über den Durst trinken. Und dann ist dieses Essen, dieses Frühstück natürlich fantastisch. Das ist ein Teller
Fett
voller
und Salz.
Fett und Salz und Kohlehydrate und all das, wo man eigentlich sagen würde, eine ausgewogene Ernährung ist wirklich ganz was anderes. Und dementsprechend über die englische Küche bis aufs Frühstück, da habe ich jetzt eigentlich nicht so viel mitbekommen. Du musst dir auch vorstellen, ich war Student, ganz wenig Budget, wenn überhaupt was, ich bin nicht rausgegangen. Ich habe versucht, irgendwie mich da zurechtzufinden, fand aber London furchtbar hochnäsig. Ich muss sagen, das ist der große Unterschied zwischen London und New York. Pass auf. In London fragen dich die Kids, ey, what do your parents do? Was machen deine Eltern? In New York fragen sie dich, was hast du in deinem Leben gemacht? Und der Unterschied macht für mich alles aus. Okay. Weil in New York geht es darum, was sind deine Ziele, was sind deine Träume, was hast du erreicht? Und das war mir zu generationsabhängig. Was sind deine Eltern? Wo kommen die Eltern her? Waren die Eltern in Oxford? Blablabla. Da komme ich nicht mit klar. Mhm. Ich mag lieber dieses, ich baue mir selber was auf und dafür kann ich mich mal auch feiern lassen. Engländer haben ja einen merkwürdigen Geschmack teilweise. Ich hatte in der Küche einen Korkboden und mir ist einmal so ein bisschen Milch auf den Boden gefallen und Kork absorbiert. Übrigens auch Korkboden im Badezimmer. Sehr merkwürdig.
Eigenartig.
Ja.
Okay, also Korkboden in der Küche verstehen wir nicht. Ja. Und gehen jetzt aber nach New York.
Ja.
So.
Ich bring dich aus deinem Konzept.
Ich hab gar kein Konzept.
Ach so, ja, dann
wir fliegen hier so ein bisschen durch die Themen. Ich versuche nur, wie gesagt, zu all diesen Stationen auch immer was Kulinarisches beizusteuern.
Kantine, Juilliard School.
Bitte tu das, weil Juilliard School, Kantine, da
gibt's
waren ja auch Models. Ich weiß, dass die, ich glaube, das gehört zu den drei Sachen, wo ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, die habe ich gelesen. Die einen sind zur Pizza rechts abgebogen. Richtig. Und die anderen zum Salat.
SAB, es ist ja ganz furchtbar. Darf ich das sagen? Also es ist jetzt, man hat es immer.
Was ist denn SAB?
Unschuldig genannt, es ist School of American Ballet.
Aha.
Und die hatten alle Essstörungen. Und die haben sich selber School of Anorexic Bulimia genannt. Schweres Thema, schwere Kost.
Mhm.
Das haben die selber gemacht, das kam nicht von uns, sondern die haben alle Essstörungen gehabt. Ist auch ein Thema, was meine Mutter hat eine Essstörung gehabt. Also meine Mutter war ja auch Balletttänzerin und die erzählt heute noch völlig ohne Unbehagen ordentlich Pasta gegessen mit meinen Mädels und danach alle aufs Klo erbrochen. Aber ohne überhaupt irgendwie da Negatives irgendwie, das ist völlig normal für die. Also das ist auch so, naja, könnte man ein Thema draus machen, machen wir jetzt nicht. Aber jetzt wollte ich über die Kantine in Juilliard School reden. Also Gott sei Dank hatte ich damals in New York, und das war natürlich viel, viel einfacher für mich, in New York in der Juilliard School gab es Dormitories. Also das ist ein schuleigenes Gebäude, wo du ein Zimmer dir teilst mit einem Mitstudenten aus Tanz oder Schauspiel. Ich hatte einen Schauspieler für die ersten zwei Semester im Zimmer drin. Und das Zimmer war halb so groß mit zwei Betten, Stockbetten.
Also halb so groß heißt wirklich, das sind dann sind das sechs Quadratmeter.
Sechs Quadratmeter. Doppelbett, ein Schrank, der ja, wie so ein großes Stück Brot von der
Danke,
Länge.
Danke, dass du in so einem kulinarischen Gleichnis
bist. Absolut, ich versuche das hier. Ich gebe mir Mühe hier. Jedenfalls, wir wollten über die Kantine sprechen. Und die Kantine ist natürlich so das Epizentrum des Sozialen. Ich wollte nur kurz ausholen, dass ich da auch gewohnt habe. Das heißt, der Aufzug ging direkt von meiner Wohnung, also in den Dormitories, runter. Erste Etage konnte er nach links gehen ins Gebäude für den Unterricht. Und nach rechts ging zur Kantine. Also es war eigentlich alles so strukturiert, dass selbst ich das hinbekommen habe. Also es gab, das sind ja alles ein Stück weit Menschen, die nicht so im Leben stehen, die da auch arbeiten, wo Eltern viel gedrückt haben, die keine Ahnung haben, also in Anführungsstrichen von normalen Dingen. Insofern, die Amerikaner sind da schon gut, so peu à peu in so einer Schule diesen jungen Menschen, die das Leben noch nicht kennen, viel gesehen haben, aber nichts wissen, so an das Leben heranzuführen. Das hat Juilliard School sehr, sehr gut bei mir hingekriegt. Und natürlich die Kantine. Es gab auf der linken Seite Pizza, Pasta, eher so die Seite der Musiker, und rechts war halt die Salattheke und Süßigkeiten dann halt wie in Amerika so an der Kasse. Und man hatte natürlich ein gewisses Budget, es war $7.50, das heißt, hat für entweder einen Salat gereicht oder zwei Stück Pizza. Alles andere musste man selber drauf zahlen. Ich habe mich versucht, immer im Budget zu halten. Was immer lustig war, wenn eine Tänzerin dann mal ein Stück Pizza genommen hat, wie die dann mit den Servietten das versucht hat, das Öl von oben dann drauf, also mit den wirklich so 10 Servietten oben drauf, um das Öl aufzusaugen, um dann vorne so 3 Bissen abzunehmen. Ich habe immer zwischen Salat und Pizza mich versucht, irgendwie zu ernähren. Also
ist jetzt eine wirklich sehr persönliche Frage. Ich weiß, dass du sehr persönlich antwortest schon. Hattest du selbst mal eine Phase in deinem Leben, in dem du dich in deinem Körper, in der du dich in deinem Körper unwohl gefühlt hast, weil du das Gefühl hattest, zu leicht oder zu schwer zu sein?
Ja, als Kind habe ich mich nicht wohl gefühlt in meinem Körper, auch nicht attraktiv. Ich weiß noch, dass damals, das wäre heutzutage undenkbar, es war damals bei meinem Debütalbum von der Deutschen Grammophon, dann hat ein Kritiker geschrieben, der androgyn aussehende, feminine Geiger David Garrett. Also ich finde,
das war das, natürlich für einen Jungen in der
ich
Pubertät.
Finde, in der Junge als 13-Jähriger willst du sowas nicht hören. Und ganz ehrlich gesagt, heutzutage würde sowas auch nicht im Feuilleton erscheinen. Da würde man drüber lesen und sagen, das ist zu persönlich. Man kann über die Kunst reden, über das Stück selber, aber nicht die Person irgendwie so. Das fand ich, hat mich echt gestört. Ich bin auch sensibel. Also ich habe eine sensible Seite, sonst wäre ich nicht Künstler. Natürlich trifft das einen und wenn die Eltern das einem vorlesen und dann sagen, okay, dann musst du vielleicht andere Klamotten. Also es zieht da so ein Rattenschwanz hinter sich. Also die Öffentlichkeit kann da schon brutal mit einem umgehen, gerade auch wenn man so jung ist. Das ist heutzutage Gott sei Dank etwas differenzierter.
Werbung.
Meine Mutter sagte mir mal, diese Abneigung gegen rote Beete sei daher gekommen, dass meine Großmutter, Oma Ulla, einmal für die gesamte Nachbarschaft einen Rote-Beete-Salat gemacht hätte für 20 Leute oder mehr. Und in ihrer Küche hätte es danach ganz schlimm ausgesehen, hochdramatisch. Überall der rote Saft auf den Schneidebrettchen und auf dem Stoff ihrer Schürze, an ihren Händen, in der Spüle. Und ich sei da als kleines Mädchen reinmarschiert in die Küche, sei vollkommen geschockt stehen geblieben, unfähig ein Wort rauszubringen. Und meine Oma, die es nicht böse meinte und die Situation vollkommen falsch einschätzte, lachte, hahaha, ja, da habe ich mich ganz schön geschnitten. Meine Mutter sagte, das sei meine erste Ohnmacht gewesen. Ich bin bislang nicht oft umgefallen, aber wenn, dann handelte es sich um Situationen, die mit Verletzungen einhergingen. Einmal reichte auch ein Geräusch. Mein damaliger Freund ließ sich auf einem Pariser Flohmarkt ein Ohrloch stechen und als ich das sehr monotone und undramatische Geräusch dieser Ohrlochzange hörte, schwanden mir die Sinne. Einmal auch auf einem Bauernhof fällt mir gerade ein, ich hielt mein Pferd fest. Der Tierarzt setzte eine Spritze und zack, lag ich da. Also meine Mutter sagte damals, diese rote Beeteküche hätte mich auf immer geschockt und deshalb mied ich diese Knolle so beharrlich. Ich muss aber auch zugeben, dass mich der Geschmack einfach lange nicht abholte. Irgendwie zu erdig, irgendwie zu ernst, ich konnte damit nichts anfangen. Und dann kam dieser epische rote Beetesalat, den ich aus Ermangelung irgendwelcher Alternativen essen musste. Ich war so dermaßen hungrig und nahm mir vor, alles in diesem Salat herauszupicken und zu essen und die rote Beete einfach übrig zu lassen. Aber was soll ich sagen, das war irgendwie nicht möglich. Die Kombination aus Birne, Schafskäse, Walnüssen, Honig und eben rote Beete war phänomenal und ist es noch. Plötzlich war ich Fan und sehr, sehr froh, die DM Bio Streichcreme Rote Beete Meerrettich im DM Bio Sortiment entdeckt zu haben. Super Kombination. Schmeckt mir sehr gut, mal als Dip, mal auch als Brotaufstrich und ist eben auch nicht zu scharf. Das ist ja mit Meerrettich immer so eine Sache. So, genug Rote Beete Talk. Jetzt geht's zurück zum Gespräch. Greif doch bitte mal unter deinen Stuhl. Da ist ein Topf. Was steht da drauf?
Ketchup. Also Ketchup als erste Assoziation, das ist in Amerika aber auch gang und gäbe, wenn man irgendwie dann das College, die Dormitories verlässt. Welche Soße benutzt man? Was ist am günstigsten? Wo spart man am meisten Geld? Dann kaufst du halt Pasta und Ketchup. Weil das Ketchup kann hier oben drauf.
Ja.
Das ist die Tomatensoße, deswegen erste Assoziation, total. Pasta mit Ketchup.
Natürlich.
Natürlich ohne Parmesan, denn das ist teuer. So.
Der nächste Zettel.
Okay, was haben wir denn hier? Biomüll. Da müssen wir uns mal drüber unterhalten.
Na los.
Da habe ich nämlich eine Frage an dich. Und zwar, stimmt es, dass der Müll, den wir trennen,
Kann ich dir nicht beantworten.
Zwischen diesen verschiedenen Sortimenten, zwischen Plastik, Biomüll etc., landet der tatsächlich auf demselben Haufen?
Ich glaube nicht. Und ich glaube auch weiterhin daran. Es gibt immer mal wieder irgendwelche Dokumentationen, die irgendetwas
anderes...
Das
hat mich jetzt mal interessiert. Du bist ja so, du stehst ja so im Leben und du bist auch mit solchen Sachen wahrscheinlich eher konfrontiert.
Also das ist natürlich auch so ein beliebtes Argument der Leute, die sagen...
Ich will jetzt gar nicht das Argument
nein.
benutzen.
Ich verstehe
es
auch,
war jetzt eine
ich
Frage,
verstehe
ich
glaub, das.
Du kannst mir da jetzt irgendwie
Ich kann
etwas
es dir nicht verbindlich beantworten. Ich gehe davon aus, weil Abfall ja auch eine Art von Rohstoff
ist. Ich trenne. Also das muss ich klar, habe ich aber immer gemacht schon in den USA.
Gut.
Also bei mir sind die Plastikflaschen werden gesammelt und dann werden die auch in den Container reingeschmissen. Und ich will nicht so weit gehen, dass ich irgendwie so naturverbunden bin, dass ich nicht auch mal irgendwie mich da irre, aber ich probiere es so gut wie möglich zu machen, will mich da aber auch nicht hochstilisieren und selber sagen, ich bin da so perfekt drin. Aber ich versuche jetzt auch nicht irgendwie, also ich würde nie auf den Gedanken kommen, im Wald irgendwie eine Wasserflasche irgendwie einfach hinzuschmeißen. Also da denke ich manchmal, wenn auch so Festivals sind, so auf Geländen oder so, da denke ich, das ist doch gerade die Generation, die irgendwie behauptet, so nachhaltig zu sein und dann guck mal, wie die teilweise Sachen hinterlassen.
Das nervt mich, muss ich zugeben.
Das ist die Generation, the last generation, dann guckst, überall liegt der Müll, Plastik, alles Zigaretten, bla bla bla, E-Zigaretten, die Teile muss man doch speziell entsorgen und alles liegt da. Und dann denke ich, ey, come on.
Aber
habt ihr die Glocke nicht gehört?
Auch kippen, ne? Also und da muss ich aber auch, wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, ich habe in meinem Leben viel geraucht.
Mein Papa, entschuldige, wenn ich sowas weggeschmissen hätte, da hätte ich eine Ohrfeige gekriegt. Auch eine vielleicht fragwürdige Erziehungsmethode, die jetzt nicht mehr aktuell ist. Aber die Reaktion war vielleicht falsch, aber die Intention dahinter war eine richtige.
Ich möchte zur Mülltrennung eine Sache noch sagen, dass wir uns gut fühlen, wenn wir den Müll trennen und wenn wir den Plastikmüll wegbringen. Wir schnallen alle nicht, dass wir viel zu viel Plastikmüll fabrizieren. Das ist unser Problem, dass wir Produkte kaufen und ich wiederhole das so einmal im Jahr, sage ich das. Und das ist jetzt so mal wieder der Satz, den ich liebe, weil er mir einleuchtet. Wenn wir alle unsere Plastiktüten voller Plastikabfall zurückbringen würden in den Handel, dann würde es ganz schnell Antworten geben müssen und Veränderungen, weil der Handel an einem Tag ersticken würde an Plastikmüll.
Ja, und Plastik ist nun mal leider Gottes billiger als Glas. Insofern eigentlich schade, dass wir Glas so verdammt haben irgendwann mal.
Hast du noch einen weiteren? Ich sehe hier verschiedene Zettel.
Kalk.
Willst du dir einen
Kalkreiniger,
willst du über
super.
Kalk reden?
Ja, klar, für Badezimmer. Man braucht einen Kalkreiniger.
Also für Essig. Du brauchst keinen.
Ich bin auch jemand, der ich liebe aufzuräumen. Ich liebe sauber zu machen. Das ist sauber. Ja, das ist das Schönste überhaupt. Es gibt Direct Satisfaction.
Ist das so ein katharsischer Effekt, dass du sozusagen
auf
deinen
Kopf
reinigst?
Oder? Nein, aber es ist. Ich glaube, dass wenn man in einem sauberen Umfeld, was man selber auch ein Stück weit das Erfolgserlebnis direkt spürt, etwas direkt gereinigt, eine Badewannenglastüre.
Man sieht es sofort.
Du siehst direkt das Ergebnis. Es ist befriedigend. Du siehst, dass Arbeit direkt belohnt wird mit einem Resultat. Und deswegen finde ich Aufräumen fast schon therapeutisch. Natürlich gibt's im Leben nicht diese schnellen Ergebnisse. Manche dauern Jahrzehnte. Aber das Gefühl zu haben, etwas zu tun und dass sich was verändert, das ist dasselbe, nur zeitlich gestreckt.
Wenn du jetzt einen Zettel gezogen hättest auf dem Lieblingsessen, du musst nicht weiterziehen.
Ich zieh noch einen hier. Ja. Zahnseide, kann ich leider nicht benutzen.
Warum nicht? Parodontose.
Nein. Ich habe einen Schiefstand in den Zähnen gehabt und dieser Schiefstand ist nie richtig behandelt worden. Das heißt, hinten an meinen Zähnen habe ich von innen drin, das sieht man nicht, eine Klammer. Und diese Klammer ist mit einem Draht verbunden. Das heißt, ich kann Zahnseide benutzen, aber halt nur für die Backenzähne.
Ich verstehe.
Und vorne muss ich das, geht's leider nicht mit Zahnseide, das heißt mit so einem, wie heißt denn diese?
Mit solchen Sticks.
Ja, mit solchen Sticks. Ja, oder
ist doch okay.
Ja, aber deswegen Zahnseide leider nicht. Ich wünschte, ich könnte es benutzen, wäre besser für die Zähne.
Wenn du einen Zettel gezogen hättest, auf dem Lieblingsessen gestanden hätte.
Borscht.
Und an zweiter Stelle?
Ich verbinde mit keinem Gericht mehr Soziales als mit Borscht, erstens, weil meine Oma halt Situationen, in denen ich mich nicht gut gefühlt habe, mich wahnsinnig wieder da auf Gleichgewicht gestellt hat und das über einem Borscht. Das zweite, ich mag italienische Küche, ja klar, es mag jeder, ich mag auch Sushi, aber ich habe nicht ein Essen, wo ich sage, das brauche ich in meinem Leben. Für mich war, das habe ich am Anfang schon gesagt, war Essen immer eine Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen. Guck mal, natürlich nehmen wir uns heute Zeit und wir sprechen, aber wie selten tut man das über so einen langen Zeitraum mit einer Person, die man wirklich kennt. Also natürlich mit meinem Manager, wir sitzen im Auto, wir quatschen. Aber es ist eine bisschen eine verloren gegangene Kultur, auch wenn jemand, kennst du das, wenn du jemanden eine Nachricht schreibst, du kriegst eine Nachricht zurück und dann rufst du an, ich mache noch das alte Zeichen, dann rufst du an und die Person hebt nicht ab.
Das ist komisch, ne?
Aber ich kann es dir erklären. Ich finde es furchtbar, aber ich kann es dir ein Stück weit erklären. Ich mag telefonieren. Ich bin jemand, der die Stimmlage einer Person einschätzen möchte. Ich will wissen, wie lange denkt eine Person über etwas nach, bevor sie antwortet. Gibt es eine emotionale Reaktion? Gibt es eine Reaktion, wo ich merke, irgendwas stimmt nicht? Mhm. Ich habe Angst, dass man dieses Zwischenmenschliche, was so wichtig ist, auch das Zuhören in verschiedenen Lagen, dass das auch ein bisschen verloren geht. Ich will jetzt nicht Hiobsbotschafter hier sein, aber da müssen wir aufpassen, dass das Miteinander sprechen, nicht nur das Schreiben. Das Schreiben ist neutral, das Schreiben hat keine Seele.
Das kannst du nicht sagen. Nein,
aber wir reden jetzt von Hey, how are you doing? Also ich rede selbst Hey, how are you doing? Gibt's millionenfach ausgedrückt. Das meinte ich mit keine, natürlich Gedichte, Bücher und so weiter. Das meine ich nicht. Lass uns mal auf nur diese Wörter. How are you doing? Stimmfarbe, Klang, Volumen. Das sind alles Faktoren, die ich mit einkalkuliere, wenn jemand mich das fragt. Ich kann in dieser Frage schon ein Stück weit lesen. Geht's der Person gut oder geht's, also das, versuche ich zumindest, das sehe ich auch als Menschlichkeit, immer ein Stück weit das Ohr offen zu halten. Bei einer Text ist es seelenlos, weil es der Computer ausspuckt oder das Telefon ausspuckt und dann ist nicht mehr, es sind halt Punkte auf, kleine Punkte auf einem Display. Das meinte ich mit seelenlos. Das Wort selber ist es nicht, aber sag mal, du kannst halt nicht mehr lesen als das Display. Du kannst nicht interpretieren, du kannst nicht fühlen, du kannst nicht hören, du kannst auch nicht den Gesichtsausdruck sehen. Also jetzt, weißt du?
Wäre ich jetzt die Anwältin der Gegenseite, würde ich sagen, ja, die Unmittelbarkeit des Gesprächs, wie es immer war. Du hast ja auch früher nicht gewusst, wer dich anruft. Das Telefon hat geklingelt und hast den Hörer abgenommen.
Und waren wir nicht aufgeregt zu gucken, wer das ist?
Nicht immer,
das
manchmal
war der Höhepunkt des Tages.
Wären wir wirklich nostalgisch. Das geht nicht. Nein, lass uns mal versuchen.
Darf man doch ein bisschen drüber nachdenken.
Also ich finde schon auch, dass es Vorteile hat, in gewissen Situationen zum Beispiel Menschen mit Fragen oder Gedanken nicht zu überfordern, weil man möglicherweise sie in einer Situation erwischt, in der es gerade nicht passt, in der man mit den Gedanken woanders ist.
Aber gehört es nicht auch zum Leben, eine Situation, auch wenn sie nicht passt,
klar,
auch anzunehmen und diese Herausforderung anzunehmen und die Emotionen auch ein Stück weit zu kanalisieren und für diesen Moment auch da zu sein, das muss man auch können. Darf man nicht verlernen.
Das ist richtig, gut. Wir gehen zurück zum Essen. Du kannst hier nicht rausgehen, ohne dass ich dich nach deiner Küche frage, die du wahrscheinlich gar nicht beschreiben kannst, weil du sie in den letzten 18 Monaten, was hast du vorhin gesagt, irgendwie 10 Tage gesehen hast oder 3 Wochen oder so. Wo wohnst du denn eigentlich, in welcher Stadt?
Ich wohne in Berlin und in Lyon.
Ach, guck mal. Okay.
Und ab und zu mal bin ich auf Mallorca.
Und die Küche in Berlin.
Ich liebe Küchen. Für mich ist die Küche ist der Herzschlag, auch wenn man nicht selber kocht. Es ist der Herzschlag eines Getränks. Es ist, willst du ein Glas Wasser? Kann ich dir was zu trinken anbieten? Setz dich hin, komm rein, zieh die Schuhe aus, mach's dir bequem. Die Küche ist immer der Herzschlag.
Eine Küche hast du in Berlin? Beschreib mal.
Grau. Ich habe sehr helles Parkett, fast schon asiatisch hell, hohe Decken. Eine graue Küche. Es ist, ich glaube, es ist Marmor. Grauer Marmor. Wie nennt man das?
Maserung oder?
Dankeschön, mit einer schönen Maserung. Groß, ich glaube, das sind knapp 4 Meter von der
Also Tisch, die Arbeitsfläche.
Die Arbeitsfläche ist knapp 4 Meter, natürlich auch mit integriertem Herd und so weiter. Also es ist jetzt nicht, es passt schon irgendwie von der Größe des Raums, weil das für mich halt einfach wichtig ist, dass man, ich finde, die besten Gespräche hat man immer in der Küche.
Gibt es irgendein Gerät, das du hast, aber ich habe das Gefühl, nein, weil du zu Gast in deiner eigenen Wohnung bist, irgendein Gerät, das du angeschafft hast, das völlig überflüssig ist, das du noch nie benutzt hast?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ja, so vieles.
Ach.
Ich habe alles da, damit, falls jemand vorbeikommt, der die Kunst des Kochens versteht, dass alles da ist. Aber da gibt es bestimmt ganz viele Dinge, die habe ich...
Noch nie gesehen wahrscheinlich.
Nein, die sehe ich, wenn ich die Schublade aufmache. Ich weiß auch, also ich bin ja nicht so weltfremd, ich weiß auch, wofür die gut sind, aber die kommen sehr selten zum Einsatz.
Gibt es in dieser Küche, vielleicht in der in New York, vielleicht in der in Berlin, einen Teller, eine Tasse, irgendetwas, das du bevorzugst, benutzt, dass du richtig, dass du Liebe hast. Was ist das?
Das ist, meine Freundin hat mir vor 2 Jahren zu Weihnachten so sehr schöne, süße, große Teetassen genommen. Da ist die rote meine und die gelbe ist ihre und die rote nehme ich immer für Tee. Also da würde ich auch nicht irgendwo anders hingreifen, das ist okay. Meine Teetasse.
Ja, schön.
Ist auch eine große Tasse, das heißt, man kann viel Tee reintun.
Und wenn du dich entscheiden müsstest, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Wie viel Tee trinkst du?
Eine Tasse. Tee trinke ich eigentlich nur, wenn meine Freundin da ist und sagt, komm, wir machen mal einen Tee. Also ich würde nicht selbstständig auf die Idee kommen, einen Tee mir selber zu kredenzen. Also das ist dann eher so, das kommt von der anderen Seite. Ne?
Und dann sagst du nicht nein.
Wie könnte ich?
Wir fangen jetzt an mit entweder oder. Rosenkohl.
Früher gehasst, mittlerweile finde ich das super, wenn man es mediterran irgendwie so ein bisschen anbrät von der und auch im Ofen mit Öl und Salz und so weiter reinschiebt, dass das auch schön kross an der Seite ist. Insofern Rosenkohl war früher war Hass, aber mittlerweile, wenn es gut gemacht ist, Liebe.
Blumenkohl. Ja, nein, reicht.
Ach so, okay. Du weißt, ich bin ein Freund der kurzen Antworten mittlerweile. Blumenkohl, den Geruch eher nicht, wenn er gekocht wird, aber ist okay.
Rotkohl.
Sehr wichtig für Borsch, insofern Daumen hoch.
Grünkohl.
Nicht meins, brauche ich nicht mal für die Weihnachtsgans.
Basilikum.
Hat bei mir noch nie ein Gericht besser oder schlechter gemacht.
Interessant. Knoblauch?
Finde ich unangenehm für die Person, die man danach trifft.
Fenchel.
Blah.
Kümmel?
Blah.
Pilze?
Champignons sind okay, Shiitake, naja. Dann gibt's dann ganz komische, wo du denkst, Menschenskinder, ist da irgendwas reingefallen, was nicht reinpasst?
Lakritz.
Okay.
Kapern.
Boah.
Innereien.
Wer sagt das schon geil? Also, das ist jetzt Menschen, bizarr.
Nein, Koriander.
Weiß nicht, was wieder schmeckt.
Ingwer.
Überhaupt nicht meins. Schmeckt wie Meister Propper.
Aal und Oliven.
Was? Aal und Oliven? Ja. Ist das eine Kombi, die ich nicht kenne?
Ich wollte das abkürzen.
Also Aal ist okay, Oliven, ja, im Salat bitte entkernt, weil ich hatte neulich einen Salat mit Kernen und dann...
Aua.
Naja, wäre schön, aber...
Hättest du das mal vorher gewusst. Mhm. Naja. So, was liegt auf der perfekten Pizza?
Champignons, das war's.
Kein extra Käse?
Nein. Ganz einfach. Wenn was ist, dann mit Champignons.
Kartoffeln oder Nudeln?
Ich schwanke hier sehr, weil es verschiedenste Arten von Kartoffeln gibt. Wenn du Bratkartoffeln mit Zwiebelchen machst und die schön anröstest, dann ist wahrscheinlich die Bratkartoffeln mir lieber als die Pasta. Und wenn die Bratkartoffeln dann noch mit so einer schönen Rinderroulade und einer schönen Soße sozusagen, dann hast du eine Kombination, die it's beating. Aber auf der anderen Seite, wenn du auch eine tolle Pasta, was weiß ich, Pene Wodka oder so hast und die gut angerichtet, das ist schwierig zu vergleichen. Also ich mag beides sehr, sehr gerne. Es kommt auf die Art und Weise. Mhm. Ich habe schon tolle Pasta gegessen und richtig schlechte Pasta, dasselbe mit Kartoffeln.
Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Chips oder Schokolade?
Schokolade, leider. Das Kryptonit meiner inneren Seele.
Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit
Schwarzbrot.
Öl?
Ich habe das Gefühl, es gibt auch mittlerweile eine Weißbrotmafia. In dem Sinne, dass ich jedes Mal im Hotel sage, ich hätte gerne bitte 2 dunkle Brote, Schwarzbrot, Pumpernickel. Gib mir irgendwas bitte für die Reise mit Käse und Wurst. Ganz einfach. Und zu 99,999 in den besten Hotels, du kriegst immer Weißbrot.
Ach.
Ich weiß nicht, wieso. Probier es irgendwann mal aus.
Also
wenn du nächstes Mal
außerhalb Deutschlands natürlich.
Nein, nein, in Deutschland.
In Deutschland.
Deswegen sage ich, es gibt eine Weißbrotmafia. Es kann doch nicht so schwierig sein.
Also ich übernachte nicht so häufig in Hotels und
probier
dann nicht
einmal
in First-Class-Hotels.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja jetzt wirklich auch nicht Pension Angelika, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Ich liebe Pension
Angelika. Hätte wahrscheinlich Schwarzbrot.
Die hätte wahrscheinlich richtiges Pumpernickel. Aber
Pumpernickel ist mir auch too much. Das
ich mag
nicht.
Das.
Ich will
wenn
dieses,
du da schön Butter drauf und dann
Salz
und dann Salz, ein Tomätchen, ein kleines Gürkchen schön geschnitten, dann einen guten Käse, einen guten Gouda dazwischen, ein bisschen Senf oben noch drauf.
Guck mal, was da kommt.
Also bestellen kann ich wie der Weltmeister. Ich kann nur nicht kochen.
Alter Käse oder junger Käse?
Junger. Es sei denn, es zählt Camembert als alter Käse, so gereift. Ich mag halt nicht diesen alten Hollender.
Das ist der Schmerz, ja. So der ist dir schon intensiv. Frikadelle oder Falafel?
Frikadelle.
Sushi oder Fondue?
Fondue.
Bist du ein Eierköpfer oder ein Eierpooler?
Zu beides kommt es nie.
Warum nicht?
Ich da nicht die Geduld zu haben. Ich bin eher so... Wenn ich mir ein Ei mache, dann ist es Spiegelei oder Rührei.
Kein, aber im Hotel isst du ja wahrscheinlich ein Frühstücksei.
Nee.
Nein.
Ich bin kein Frühstücksei-Typ. Also ich esse schon Eierspeise, aber nicht das. Ich habe immer das Gefühl, wenn man das köpft, dann gibt's eh Schale drin und rausbasteln
denk
und poolen
auch,
ist auch irgendwie eine ewig lange Sache.
Ja.
Du verbrennst dir die Finger, du kriegst nie diesen exakten Moment zwischen Schale und Haut, den du eigentlich greifen müsstest, um es entspannt abzuziehen.
Das heißt,
du poolst eigentlich das Ei zu einem S irgendwie hin und ich schaff das nicht.
Wir sind am Ende und wenn wir jetzt ein Essen zusammen gehabt hätten,
das sind wir tatsächlich.
Würdest du das Ganze jetzt beenden mit einem Kaffee, einem Schnaps, also als Restaurant, wenn wir jetzt in einem Restaurant zusammen gegessen hätten, würdest du noch eine Käseplatte dazu nehmen?
Und zum Schluss das Dessert.
Schnaps nicht, also das ist auch nicht so meins, also ein Likör am Schluss irgendwie, das bringt mir nichts. Ich bin auch niemand, der Alkohol als Getränk selber schmeckt.
Mhm.
Also ich mag den, ich finde es ist ein Mittel zum Zweck, wenn man mal irgendwie sich wegschießen will, dann bin ich da auch vollster Einsatz und sehr ambitioniert, aber ich mag den Alkohol nicht. Ich trinke auch kein Glas Wein irgendwie abends zum Essen oder so, das würde mir nie in den Kopf kommen, weil ich den Geschmack nicht mag. Wie gesagt, Mittel zum Zweck. Deswegen Likör brauche ich nicht. Aber womit du mich kriegst, ist ein schönes Tiramisu.
Ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen. Es war sehr interessant, dir zuzuhören.
Ich wusste gar nicht, dass ich geschlagen werde.
Vielen Dank für deinen Besuch hier.
Sehr gerne.
Lieber David.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.